Guten Tag. Der sozialdemokratische Medienkonsens bricht wieder einmal auseinander. Weniger wegen der Attacken der gelenkten und geleiteten Kerndeutschen auf die Lügenpresse, als wegen der Reorganisation des ganzen Sektors. Die wirtschaftlichen und technischen Grundlagen für Zeitungen und Fernsehen haben sich unter dem Ansturm der Internetmedien massiv verändert. Die Werbebudgets werden neu aufgeteilt und Bloggen, Filmen und sonst welche Beiträge erstellen, das können die Benutzerinnen des weltweiten Netzes unterdessen auch selber. Wie seit 10.000 Jahren und überall so auch hier wieder, alles fließt und ist in ständiger Bewegung. Dabei sollte man der Vergangenheit nicht mehr Tränen aufs Grab weinen als nötig, denn der sozialdemokratische Medienkonsens pflegte nur an den Rändern wirklich taugliche Meldungen zu produzieren, Nachrichten über die Vorgänge hinter den Kulissen der PR-Meldungen, über die wirklichen Macht- und Besitzverhältnisse und so weiter. Die breite sozialdemokratische Medienrealität bestand aus Leben und Leben lassen, Agenturmeldungen abdrucken und unendlich gescheite Kommentare zu schreiben bis hin zu unübertroffen neutralen Kommentaren aus der neutralen Schweiz. Aber immerhin deckte der sozialdemokratische Medienkonsens auch die tatsächliche journalistische Arbeit ab, die investigativen Aktivitäten, das Bemühen um Einsicht und um den Blick hinter die Kulisse. Es bestand mit anderen Worten Einigkeit darüber, dass man eine Journalistin oder einen Journalisten nicht gerade umbringt, wenn er mal ein verdecktes Bankkonto aufgespürt hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu Russland, wo Präsident Putin erst kürzlich wieder mal einen solchen Journalisten aus dem Fenster im 20. Stockwerk hat stürzen lassen. Oder zu Malta, wo nach dem Mord an Daphne Caruana Galizia zwar die Mörder, aber nicht die Hintermänner gefasst wurden, wobei es völlig klar ist, dass es um die Ehefrau von Regierungschef Muscat ging, dass mit anderen Worten Joseph Muscat für die Tat verantwortlich ist, vermutlich zusammen mit anderen. Oder auch wie in der Slowakei, wo die Regierung unter Robert Fico den Journalisten Jan Kuciak umbringen ließ, als dieser der persönlichen Assistentin von Fico, Maria Troskova, auf die Schliche gekommen war, wie sie Steuern und EU-Fördergelder abkassierte. In Myanmar sitzen zwei Reuters-Journalisten seit Monaten im Knast, ich weiß noch nicht mal weshalb. Der Erdo-Pimpel in der Türkei lässt auch nichts aus, um dem Klischee eines autoritären Regimes, welche die Meinungsfreiheit nach Strich und Faden abwirkt, zu genügen. Solche Dinge ereignen sich unter sozialdemokratischen Bedingungen im Mediensektor nicht. In einigen entwickelten Ländern hat sich anstelle der Ermordung kritischer Journalistinnen und Journalisten eine alternative Form der Medienarbeit etabliert, bei welcher die Wahrheitssuche ersetzt wird durch das Massieren des gesunden Menschenverstandes, also jener Sphären des Volksbewusstseins, von welchen die Medien lange Zeit die Hände gelassen haben, aufgrund all der Erkenntnisse über die Propaganda im Dritten Reich. Das geht jetzt wieder voll Karacho. In Italien leistete Silvio Berlusconi vor 25 Jahren Pionierarbeit, indem ihm 1992 nichts anderes übrig blieb, als in die Politik einzusteigen, nachdem im Rahmen der Tangentopoli-Untersuchungen ans Licht gekommen war, dass er sein Medienimperium illegal und mit Schmiergeldern für die italienischen Sozialisten aufgebaut hatte. Es ist auch heute noch eine lustige Alternative, Zuchthaus oder Regierungschef. Wer würde da nicht den Palazzo Chigi wählen? Seinem Vorbild folgte als erster Rupert Murdoch, dem es nicht genug war, mit seinem Medienkonglomerat im damals günstigen wirtschaftlichen Umfeld Milliarden zu scheffeln. Er bemühte sich nicht nur mit einem behämmerten Programm wie bei Berlusconi um die Befeuerung der Volksdummheit, eben als Alternative zum sozialdemokratischen Mainstream, sondern er begann explizit politisch zu agieren. Nochmals ein bisschen später machten sich in den USA die rechten Multimilliardäre Koch und Mercer ein richtiges Hobby daraus, die öffentliche Meinung aufzukochen und aufzumörsern, anstatt die Öffentlichkeit zu informieren. Als Geschäftsmodell ist das wohl nicht überragend erfolgreich, aber als wichtiger Bestandteil jener politischen Maschine, welche am Schluss die großen Aufträge vergibt, rechnet sich das dann wieder. Alternativmedien dieser Sorte sind der Ausdruck davon, dass der sozialdemokratische Konsens entweder überhaupt nicht trägt oder aber dauerhaft brüchig ist. In den Medien in Afrika, Lateinamerika und in den verschiedenen Regionen Asiens ist die Lage wiederum anders, aber auf die gehe ich hier nicht ein, weil ich mich für einmal darüber auslassen möchte, dass der klassische Journalismus durchaus nicht verschwindet, sondern mitten im größten wirtschaftlichen Schlamassel der Medienindustrie ein paar wunderbare Ereignisse vorzuweisen hat. Es sind in erster Linie verschiedene internationale Gruppen von Investigativjournalistinnen und Journalisten, welche in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass man anstelle der begründeten Vermutung nun plötzlich Tatsachen auf dem Tisch hat, zum Beispiel in Bezug auf die Steuerhinterziehung anhand des Datenlecks bei Mossack Fonseca in Panama. In meinem engeren Umfeld kann ich zwei Publikationen nennen, zum einen die Reportagen, die es nun schon seit ein paar Jahren gibt und die gut viermal im Jahr ein Heft publizieren mit 5 bis 10 eigenen, in der Regel solide recherchierten Beiträgen. Und zum anderen hat eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten ein Internetmagazin mit dem Titel Republik gegründet, das seit Januar dieses Jahres online ist und zum Teil sehr schöne eigene Texte publiziert. Als letztes gerade einen Dreiteiler über Preisabsprachen im Baugewerbe im Bündner Unterengadin. Die Republik tritt als neue Kraft neben die bald 40-jährige Wochenzeitung. Finanziert wird sie durch Spenden und handelsübliche Abonnementsgebühren. Den wichtigsten Effekt formuliert die Redaktion selber wie folgt: Die traditionellen Zeitungsverleger sind bass erstaunt darüber, dass die Leserinnen und Leser tatsächlich bereit sind, etwas zu bezahlen für einen Artikel. Und das hat zur Folge, dass auch die verbliebenen anderen Zeitungstitel gezwungen sind, ihre Redaktionen nicht mehr als Hersteller von Wegwerfwaren zu behandeln. Das Klima hat sich tatsächlich gedreht. Wie lange das anhält, weiß man natürlich nicht, aber vorderhand ist die Medienwelt trotz den anhaltenden Konzentrationsprozessen wiederum einiges schöner als auch schon. So erschien denn am Montag nicht in der Republik, deren Motto übrigens lautet «Ohne Journalismus keine Demokratie», aber eben, es erschien nicht in der Republik, sondern im Zürcher Tagesanzeiger ein Artikel des Journalistennetzwerks Investigate Europe über den Investitionsmanager BlackRock. Er soll unterdessen einflussreicher sein als Goldman Sachs, welche immerhin Persönlichkeiten wie Robert Rubin, Henry Paulson und weitere Minister und Ministerialbeamte der US-amerikanischen Regierungen bis hin zum aktuellen Finanzminister Steven Mnuchin hervorgebracht hat, oder den ehemaligen italienischen Regierungschef Mario Monti, den aktuellen EZB-Chef Mario Draghi, die EU-Kommissionsprüfwurst José Barroso, neben intensiven Kontakten zu griechischen Finanzpolitikern vor und während des Finanzkollapses des Landes und so weiter und so fort. Von solchen Kalibern scheint bei BlackRock nichts auf, wenn man einmal vom ehemaligen Chef der Schweizer Notenbank Philipp Hildebrand absieht. BlackRock widmet sich weniger den personell-institutionellen Belangen als vielmehr ganz einfach dem Geld, also natürlich dem Kapital. Das Unternehmen arbeitet vor allem mit Indexfonds, in welche heute gut 6.300 Milliarden Dollar investiert sind. Goldman Sachs dagegen weist laut Statista.com für das Jahr 2017 nur gerade 1.500 Milliarden Assets under Supervision aus. Die schweizerische UBS im Jahr 2016 laut der Londoner Scorpio 2.100 Milliarden Dollar. Mit 6.300 Milliarden, wovon sehr viel Geld aus Pensionsfonds, kommt ganz schön was zusammen, nämlich Beteiligungen an über 17.000 Gesellschaften, zum Teil in ansehnlicher Höhe. In der Schweiz zum Beispiel hält BlackRock Anteile an den meisten börsenkotierten Unternehmen von 2% bis zu 12% ihres Kapitals. Mehrheitlich sind es um die 5%. Das kann angesichts der in der Regel ziemlich breiten Streuung des Besitzes schon einigen Einfluss einbringen, den man unter anderem mit einem Sitz im Verwaltungsrat geltend machen kann. In den Vereinigten Staaten verfügt BlackRock zusammen mit den zwei Mitbewerbern Vanguard und State Street bei fast 90% der Firmen, die im S&P 500 gelistet sind, über den höchsten Aktienanteil. Das ist doch immerhin mal eine interessante Meldung. Auch für Menschen, deren Kapitalismusverständnis sich mit einzelnen Figuren wie Jeff Bezos, dem Zuckerberg-Jüngling oder Bill Gates erschöpft. Und es erlaubt auch die Frage, wie Macht denn im internationalen Kapitalismus in der Praxis aussieht. Im erwähnten Artikel wird als Hauptproblematik bei dieser breiten Streuung der Beteiligungen der horizontale Aktienbesitz angegeben, soweit er sich über ganze Branchen erstrecke. Die Wettbewerbsintensität sinke, sobald die Konkurrenten von denselben Aktionären beherrscht werden. Das ist nun allerdings ziemlich kalter Kaffee. Ein Investitionsfonds bedient sich nun mal dort, wo angerichtet ist, unabhängig von der Branche, und bei einer derart breiten Aufstellung lässt sich der horizontale Aktienbesitz schlicht nicht ausschließen. Es handelt sich dabei ja nicht primär darum, Kartelle aufzubauen, auch wenn der Wettbewerbsexperte Einer L. Hauge das ganz anders sieht. Zitat: Der horizontale Aktienbesitz ist die größte Bedrohung für den Wettbewerb in der heutigen Zeit, Zitat Ende, hat der bei einer OECD-Anhörung gesagt. Darum geht es aber ganz offensichtlich nicht. Es geht darum, dass solche Vermögensverwalter von einer bestimmten Größe an auftreten können oder sogar müssen, wie die Besitzer der Unternehmen mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Also dann eben doch mit Kontakten zu den Regierungen und Kommissionen und so weiter und so fort. Hier finden sich Bestandteile einer Weltregierung, wie sie die Verschwörungstheoretiker immer wieder vermuten. Aber aufgrund ihrer breiten Aufstellung zum einen, der Herkunft ihrer Anlagekapitalien aus Pensionsfonds zum anderen, ergibt es keinen Sinn, bei solchen Institutionen irgendwelche Drahtziehereien oder Wettbewerbsverzerrungen oder auch nur eine Verschwörung zur Ausblutung der arbeitenden Bevölkerung zu vermuten, deren Pensionsgelder sie ja wie gesagt verwalten. Niemand hat so viel Interesse an einem ungestörten Gang der kapitalistischen Dinge wie BlackRock. In diesem Sinne handelt es sich um eine echt sozialdemokratische Maschine. Das ist der Stand der Dinge, das sollte man den anderen Verschwörungstheoretikern hin und wieder unter die Nase reiben. Falls sich aber jemand Gedanken darüber macht, ob die einfachen Leute, die Subjekte der Demokratie, irgendwie in der Lage wären, sich die Verfügungskraft über solche globalen Verwalter bzw. Besitzer anzueignen und was sie dann damit tun würden, dann würde ich gerne in Erfahrung bringen, was denn erste Ergebnisse dazu wären. Meistens überlegt man sich solche Sachen doch nur auf nationaler Ebene und die traditionellen Basisorganisationen aus dem Bereich Konsumentinnenschutz oder die Gewerkschaften machen keinerlei Anstalten, eine gemeinsame, auch nur schon europäische Politik zu entwickeln und sie so mit ihren Mitgliedern zu diskutieren. Im nationalen Rahmen aber sind sie letztlich nur Instrumente der Entmachtung der Bevölkerung, nicht Instrumente ihrer Ermächtigung, auch wenn das zum Beispiel anhand von Tarifverhandlungen immer wieder so dargestellt wird. Guten Tag.